Herzlich willkommen zur zweiten Episode unserer kleinen Mädel.de Podcast Sonderreihe mit Asp. Mein Name ist Diana Heinbucher und in der letzten Episode haben wir über Geschichten in Zyklen gesprochen, über Konzeptalben, musikalische Welten und den Roman in Musikform, das sich durch Asps Gesamtwerk zieht. Heute verlassen wir ein Stück weit das Studio und gehen dorthin, wo diese Welten lebendig werden, nämlich auf die Bühne. Denn Asp ist nicht nur eine Band mit tiefgehenden Konzepten, sondern Asp ist vor allem auch ein sehr intensives Live-Erlebnis. Shows, die sich anfühlen wie Theater, Ritual und emotionaler Ausgleich zugleich. In dieser Episode geht es um die Magie des Moments, um besondere Konzerte und Begegnungen mit Fans, um Verantwortung auf der Bühne und um die Frage, warum Live-Musik bis heute das Herz von Asp ist. Asp, ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können.
Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass es weitergeht und ich bin sehr gespannt, was du heute alles für mich vorbereitet hast an Fragen.
Gut, dann beginnen wir doch einfach direkt mit der ersten. Asp, wenn wir über Live-Shows sprechen, müssen wir erstmal festhalten, dass Live-Show ja nicht gleich Live-Show ist. Wenn du an all deine Shows denkst, die ihr bisher gespielt habt, also vom kleinen Club bis zu großen Festivalbühnen, was macht denn für dich persönlich einen wirklich guten Live-Moment aus?
Das, was immer funktionieren muss, egal ob es der kleinste Club ist oder das größte Festival, ist, dass sozusagen der Funke überspringt, wie man so schön sagt. Und das macht sich daran fest, nach meinem Dafürhalten, ob man die Verbindung spürt, ob man das hinkriegt, dass es so ein gutes Geben und Nehmen von Energie ist. Also tatsächlich, wir sind ja eine Band, die auch viel Kritik erntet von gerade aus der Szene, aus der Schwarzen, weil da ist nicht so beliebt so diese Kategorie Mitklatschband, ne? Diese Aufforderungen, das zu Audience Participation, wie wir das so gerne nennen, und das wird immer so in diesem Bereich absortiert, meiner Meinung nach, dass das Ganze sozusagen so ein Event ist, wo man halt auch unschön in den Bereich irgendwie, sag ich mal, von der Musikszene verlässt, wo die Leute dann so mitklatschen, mitschunkeln sollen. Und tatsächlich ist es aber so, dass für mich das Ganze viel damit zu tun hat, eben diese Verbindung aufzubauen, diesen Austausch von Energie zu spüren, wie der zustande kommt, ob der über Musik oder Songteile kommt, wo die Leute tatsächlich durch irgendeine Art Ritual wie mitklatschen, mitsingen oder tanzen irgendwie etwas zu in genau dem Moment tun, wenn ich das brauche. Das ist nicht nur deswegen, dass dann nachher auch alle schön verschwitzt nach Hause kommen und ihre Arbeit gemacht haben, sondern tatsächlich, weil es mir einfach auch diese Energie zurückgibt, die ich in diesem Augenblick haben möchte. Also für mich ist Live-Auftreten immer so eine Sache, auf die ich mich total freue. Natürlich, weil genau diese Energie, dieser Austausch da ist und weil ich so schnell vergesse, wie anstrengend das ist. Und das liegt daran, dass ich nie gelernt habe in all diesen Jahren, und ich hoffentlich passiert das irgendwann, mit meinen Kräften Haus zu halten. Und das bedeutet, wenn wir eine Tour mit 10 Terminen spielen, dann werde ich am ersten Abend genauso viel Energie geben wie am 5. und am 10., weil ich nur so dieses Konzert machen kann. Weil ich nur auf diese Art, mich da 100% reinzugeben, überhaupt schaffe, mich zu überwinden, mein alles, was ich sonst bin, loszulassen und zu dieser Bühnenfigur zu werden und zu diesem Menschen, der das macht, was er da macht. Ich bin privat viel zurückhaltender. Ich lege auch überhaupt keinen Wert auf Ego, ich lege keinen Wert darauf, irgendwie Leute zu manipulieren, so wie man ja auch sozusagen das nennen könnte, wenn man die Menschen so auf seine Seite bringt. Ich habe an all dem kein Interesse und ich fühle mich auch nicht nur gut, wenn mir 1000 Leute zujubeln. Aber in dem Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, dann muss diese Energie, dieser Energieaustausch stattfinden, sonst kann ich das nicht. Ich bin auch fürchterlich schlecht darin, wenn Abende aus irgendwelchen Gründen nicht besonders gut laufen. Das gebe ich auch zu, das spürt man dann bei mir auch, dass ich dann anfange, mich über die Maßen zu verausgaben. Also wenn das Publikum das nicht macht, es gibt so Abende, da spielt man in der Stadt und irgendwie hatten alle Ärger an der Garderobe. Und dann steht man auf der Bühne und sagt, was ist denn heute los? Ne? Oder standen alle im Stau? Was ist hier passiert? Irgendwie kriegt man diesen Energieaustausch nicht hin. Und dann fange ich an, das von meiner Seite her auszugleichen. Und das kann dann tatsächlich im allerschlimmsten Fall dann in so eine Spirale geraten, wo das Gefühl hat, ich fange jetzt hier an, extrem rumzuhampeln. Ich fühle mich ganz unwohl irgendwie, dass da hier stimmt was nicht. Und trotzdem gibt es keine andere Art, das zu machen, weil ich auch in diesen Songs, die ich da performe, da weiß ich immer, ich habe heute die Chance, das zu machen, was ich eigentlich will. Ich darf die Songs, die ich irgendwo mit so viel Mühe und vielleicht auch, man nennt das so gern Herzblut, irgendwie hergestellt habe, darf ich mit meinen Kollegen zusammen aufführen. Das ist die Chance. Jeden Abend neu hat man dieses Gefühl. Und dieser Selbstdarsteller und Ego-Hintergrund fehlt, muss ich mich da völlig reinstürzen, emotional, aber auch körperlich. Und ich glaube, dass das aber auch was ist, das den Leuten gefällt, dass ich lebe eben meine Songs. Ich liebe es, die zu performen. Und das ist dann was, wo ich sage, dann muss das Gegenüber, das sind die Menschen, die müssen das auch mir zurückgeben, sonst halte ich den Abend nicht durch. Und deswegen sind so Audience Participation, also dieses Teilnehmen, ist auch wichtig. Und dann kommt dazu noch dieser andere Bereich, über den haben wir gesprochen auch in der letzten Podcast-Folge, dass ich das Publikum so sehr brauche, weil ich ja die Songs natürlich erstmal im stillen Kämmerlein zwar für meine künstlerische Selbsterfüllung schreibe, aber ich sie als unvollständig erachte, wenn nicht ein Hörer da ist, der da emotional auch mit reingeht. Und das ist dann die große Belohnung, wenn man dann auf der Bühne steht. Und das kann tatsächlich in einem Club genauso gut oder schlecht funktionieren wie auf einem Festival, je nachdem, wie da die Grundvoraussetzungen sind. Es ist natürlich ein unvergleichlich schönes Gefühl, wenn man auch mal vor richtig viel Menschen spielen darf. Das gebe ich offen zu. Also Festivals sind schon wirklich auch toll. Open Air ist auch nochmal so ein ganz anderes Gefühl. Das ist schon toll. Und oft merkt man auch, was für einen Tag die Leute schon hinter sich haben. Das kann ich jetzt so sagen, weil wir immer relativ spät erst spielen, in der Dunkelheit. weil ich ansonsten zu Staub zerfallen würde. Und oft merkt man so, dass die Leute dann nach 8 Stunden Festival immer noch Lust haben. Das ist natürlich total belohnend. Das haben die nicht, wenn sie abends nur bei uns sind. Aber dafür sind die Clubshows natürlich auch ganz anders von dem, was man da machen kann. Wenn ich, auch das war ein Thema, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge, also falls ihr das noch nicht gehört habt, bitte jetzt unterbrechen und nachholen, das ist jetzt wichtig, das wird nächstes Mal abgefragt. Nein, wir hatten darüber gesprochen, dass es auch so was die Setlist angeht. Es ist unmöglich, wenn wir eine Stunde auf einem Festival spielen, dass man so eine dramaturgische Ausgestaltung hinbekommt wie auf einem 2-Stunden-, 2,5-Stunden- Asp-Konzert. Das geht nicht. Das wird dann so eine Art, so jetzt gilt's, Greatest Hits Programm, anders geht das nicht. Dafür bräuchtest du eine viel ausgedehntere Setlänge. Das ist auf den Clubkonzerten schöner, für mich. Einfach schöner und intensiver und aufwendiger. Also es hat alles so Vor- und Nachteile. Und wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich sagen, alles am liebsten jedes Jahr, alles am liebsten jedes Jahr eine Ensemble-Tour mit meinen dunkelromantischen Freunden zusammen, eine Rocktour und viele, viele Festivals. Das geht natürlich nicht. Und wenn jetzt aber die Frage käme, so von wegen, man kennt das, so klar sind, du hast 200 Lieblingsalben, ASP, aber du darfst nur eins mit auf die einsame Insel nehmen. Dann würde ich schauen, dass ich so schnell wie möglich wegrenne, um diese Frage zu umgehen. Aber wenn ich nur eins davon machen dürfte, würde ich heutzutage sagen, dann am liebsten unsere Tourneen, weil das einfach der Kern des Ganzen ist, weil da sehr viel Gestaltungsmöglichkeit für mich da ist. Und ganz ehrlich, es ist natürlich auch schön, wenn man weiß, diese Leute kommen eigentlich alle wegen und für uns.
Lass uns mal noch so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Du machst das jetzt seit 1999. Weißt du, wie viele Shows du bisher gespielt hast? Oder hört man irgendwann auf zu zählen?
nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Es wäre interessant, dass zu zählen. Ich führe zwar Buch darüber, also ich habe so eine lange Liste, da schreibe ich alle Konzerte rein, aber ich habe noch nie gezählt, wie viele das sind. Aber ich tippe mal, dass das immer so, weil wir keine Band sind, die international schwer gefragt ist, dass das immer so 20 bis 25 im Jahr waren. Und wenn man das mal 25 nimmt, dann kommt man auf eine überschaubare Anzahl von Konzerten. Wenn ich sehe, dass Kollegen manchmal irgendwie 250 Konzerte im Jahr spielen, wenn sie international gehen, dann frage ich mich immer, wann die überhaupt noch andere Dinge tun. Aber bei uns ist das eben nicht so, weil wir durch die hauptsächlich deutschsprachigen Texte eben im Ausland sehr wenig Einsätze haben. Und
Und es sind ja wirklich, also ich finde, dass die Zahl, wenn man das sozusagen 25 mal 25 rechnet, nicht klein ist. Also es ist ja schon eine enorme Anzahl. Und kannst du irgendwie, oder haben sich in dieser Zeit von diesen ganzen Shows irgendwelche Shows oder spezielle Erinnerungen eingebrannt, wo du sagst, das war eine unglaublich, das war die bewegendste Show, die ich je gespielt habe?
Also die bewegendste Show, die ich je gespielt habe, ist wahrscheinlich die nächste. ich glaube, dass solche Momente entstehen nur, wenn Raum für Ungeplantes ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ein Konzert in Leipzig auf der Parkbühne, wo es mir wirklich schwer gefallen ist, auf die Bühne zu gehen, weil das ein Ersatzkonzert war für ein abgesagtes Konzert im Haus Auensee. Und das war ein Konzert, das mussten wir super kurzfristig absagen, weil ich am Nachmittag beim Soundcheck meine Stimme verloren habe. Und zwar auf eine Weise, wie mir das noch nie passiert ist. Und Ich konnte noch sprechen, aber ich konnte nicht mehr singen. Ich konnte, das war nicht möglich. Und normalerweise, also ich habe schon leider sehr oft mit Erkältungen und krank auch Konzerte gesungen. Aber das war ein Moment, wir sind dann auch sofort in die Klinik gefahren und als die mir dann gesagt haben, dass ich auf gar keinen Fall singen sollte, wenn ich das später in meinem Leben nochmal wirklich machen will, das war das hat mir das totale Trauma verpasst. Und es hat zwei Auftritte in Leipzig gebraucht, um das komplett oder einigermaßen aus dem System zu bekommen. Und dann das Nachholkonzert war dann im Sommer und war dann Open Air. Und ich wusste, dass da viele Leute kommen, die damals einen weiten Weg zurückgelegt haben. Und als sie schon vor der Tür standen, wurden sie nach Hause geschickt, weil kein Konzert stattfinden wird. Und dann auf die Bühne zu gehen und wieder auf das Wohlwollen dieser Menschen auch zu hoffen. Also ich glaube, ich hatte selten mehr Lampenfieber als an dem Tag. Und ich bin sowieso ein lampenfiebergebeutelter Mensch. Das war hart. Und da aber die Situation dann so eine andere war, weil es eine andere Location war und so, also hat das aber noch nicht so geholfen, dieses Trauma komplett abzuarbeiten. Aber als ich dann gemerkt habe, diese Leute sind happy, wir sind alle zusammen irgendwie froh, dass das wieder geht, dass wir jetzt doch nach vielen Monaten irgendwie dieses Konzert nachholen können, das war was wirklich Besonderes. Und ich glaube, dass auch so Krisenmomente, die bleiben natürlich, weil wir als Mensch so gestrickt sind, auch viel stärker in Erinnerung. Mhm. Und dann gibt es oft so kleine Fehlermomente, die abweichen, die dann besonders viel Spaß machen, wo ich jetzt auch nicht sagen könnte, das war jetzt dieses Konzert in dieser Location, aber wo einfach Dinge spontan passieren. Ich bin ja jemand, der sehr viel plant, sehr konkret plant, auch immer möchte, dass jeden Abend die gleiche Leistung von der Band kommt, die Show stimmt. Und wenn sich dann aber so Dinge ergeben, die so ein bisschen spontan sind, weil man eben an diesem Ort ist, wo man gerade ist, dann ist das auch toll. Dann hat das schon wirklich gute Momente. Oder wenn man so in der Löffelliste so Sachen abhaken darf, wo man sagt, so zum ersten Mal Wacken, das ist natürlich toll, das ist wunderbar, muss aber jetzt auch nicht höher gewertet sein wie ein total tolles Abschlusskonzert woanders von der Tour, wo er gesagt hat, wow, hier ist alles in Erfüllung gegangen. Die Leute waren so toll, die haben so mitgemacht. Aber so ganz spezielle Momente, ich glaube, die können dann noch ausgelöst werden, wenn man auf der Bühne steht und was ganz anderes sieht, als man normalerweise sieht. Ich kann das einmal so im leicht Negativen beschreiben. Wir hatten auf der Höllenfahrt ein Konzert in München. Und München ist eine sehr schöne Location eigentlich fürs Publikum, weil die so ein Mini-Amphitheater
bildet. Im Backstage-Werk ist das?
Genau.
Ja.
Und solche Clubs, die funktionieren deswegen so gut, weil eigentlich egal, wo du stehst, du siehst gut. Und durch dieses Kesselmäßige ist wirklich auch, was bei der Band ankommt, gewaltig. Und nun war es eben so, dass man blickt aber trotzdem in den Eingangsbereich. Und was ich noch nie erlebt habe, ist, dass man durch die Glastür es war draußen ein riesiger Bildschirm aufgebaut und sie haben gleichzeitig irgendein Fußballspiel gezeigt. Das hat natürlich die Leute, die auf die Bühne geschaut haben, überhaupt nicht gekümmert. Die haben ja uns gesehen. Aber ich habe die ganze Zeit bewegt Bild hinter den Menschen abgespielt gesehen, was ich total irritiert hat. Wirklich, es hat mich völlig irritiert. Und da lernt man dann auch, dass man so Überraschungen einfach hat. Und das nächste Mal, wenn wir da spielen, werden wir darüber reden müssen vorher. Ich kann nicht ein Fußballspiel angucken. Also würden sie jetzt einen guten alten Horrorstreifen zeigen, von mir aus. Aber das? Nee. Und dann gibt es aber auch so von dem, was man visuell wahrnimmt, natürlich genau das Gegenteil. Wenn man zum Beispiel auf Open Airs spielt, wo die Kulisse dann irgendwie so eine Überraschung ist. Zum Beispiel das Feuertal-Festival bei Wuppertal. Das war sowas, da hat man so eine Naturkulisse, die einfach dann echt auch dafür sorgen kann, dass man kurz abgelenkt ist, aber natürlich auch so eine Dramatik, so eine zusätzliche fürs Publikum und für die Band reinbringt. Das ist, sowas ist auch total toll.
Aber du bist ja sozusagen, wir hatten das vor uns schon, der Kern sind ja die Fans. Und daher in all den Jahren, welche Erinnerungen mit den Fans oder Erinnerungen, Begegnungen gab es, die vielleicht dich emotional besonders berührt haben oder die dir einfach im Gedächtnis geblieben sind?
Also das sind meistens relativ alltägliche Szenen, muss ich sagen, die mich immer wieder berühren. Und wir haben nun mal, und ich sage das ohne irgendwie zu sehr schmeichlerisch oder anbiedernd zu werden. Wir haben ein tolles Publikum, das wirklich bereit ist, mit uns so viel Energie auszutauschen. Das ist der Wahnsinn. Und es gibt einfach Momente, du fängst einen Song an und dann siehst du Gesichter, die einfach so anfangen zu leuchten. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist nicht ein Strahlen vor Freude, sondern das ist ein wie ein Leuchten, weil die Leute plötzlich irgendwas in sich spüren und sagen, oh, jetzt kommt mein Song. Oder wenn man dann so kleine Gruppen sich zusammenfinden sieht, die dann irgendeinen Moment total feiern und einfach glücklich sind, dass das passiert, was da gerade passiert. Das mag jetzt vielleicht gar nicht spektakulär klingen, aber das bedeutet mir immer total viel. Das sind auch oder wenn irgendjemand bei irgendeinem Song und ich bemerke das, anfängt plötzlich, weil er nicht anders kann, zu tanzen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das ist schön. Das sind diese Sachen. Und ich glaube, Größeres braucht es nicht und sollte es vielleicht auch gar nicht brauchen. Denn das ist es ja, was man als Musiker auf der Bühne möchte. Also klar, ich meine, andere mögen vielleicht auch drauf stehen, wenn denen irgendwelche Unterwäsche entgegenfliegt. Das ist bestimmt, wenn man eine bestimmte Art Musik macht, ist es bestimmt auch schön. Ich möchte das lieber nicht. Also ich möchte das auch nicht als Aufforderung verstanden wissen. Bitte, bitte keine Unterwäsche auf die Bühne werfen. Auch sonst, wenn möglich, nichts auf die Bühne werfen. Ja, jetzt habe ich so komplett den Faden verloren. Das ist schön. Hoffentlich bleibe ich an dem Unterwäschethema jetzt nicht hängen.
Okay. Schauen wir mal. Ich habe sozusagen noch eine Nachfrage sozusagen.
Eine Unterwäschen-Nachfrage?
Ja, genau.
Okay, alles klar. Ja. Wir haben ja gesagt, wir sind keine oberflächliche Band. Wir wollen immer so ein bisschen auch die nächste Schicht.
Genau, wir gehen unter die Oberfläche. Genau. Und viele Menschen verbinden ja deine Musik mit sehr persönlichen Lebensphasen, also Krise, Verlust oder auch Neuanfänge. Und was macht das mit dir, wenn die Fans dir ihre Geschichten anvertrauen?
Also, ich muss hier mal was gestehen. Wenn das passiert, dann passiert das ja hauptsächlich über Briefverkehr. Ich habe irgendwann aufgehört, nach den Konzerten den persönlichen Kontakt zu suchen. Das ist aber nicht, weil ich die Fans nicht mehr gern habe, sondern weil mein Immunsystem das nicht mehr hergibt. Also ich habe einfach festgestellt, wenn ich am ersten Abend eine schöne Autogrammstunde gebe, dann tickt die Uhr runter und am nächsten Tag habe ich eine Erkältung. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich kann das nicht riskieren. Ich kann das nicht riskieren. Ich werde so oft krank und das liegt natürlich am Lebenswandel auch so ein bisschen, aber es liegt auch daran, dass das so wunderschöne Szenen passieren, wie jemand fällt dir in die Arme, sagt dir, ich bin so froh, dass wir noch ein Foto machen und ich bin irgendwie, habe seit drei Tagen Grippe. Ich bin so glücklich, dass ich heute Abend trotzdem geschafft habe, hier zu sein. Und ich so, ja, ich bin auch froh, dass du da bist. Na, und möchte das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich das nicht schaffe. Das Tourleben ist ohnehin unglaublich anstrengend, hygienetechnisch immer noch irgendwie teilweise eine Katastrophe. Und auf Tour gesund zu bleiben, ist auch ohne den persönlichen körperlichen Kontakt, der auch immer, die Leute wollen natürlich auch mit mir reden, wollen mir ihre Geschichte erzählen, aber vor allem wollen sie ein Foto und mich in den Arm nehmen. Und wenn du das 200 Mal gemacht hast, da bist du durch. Da bist du einfach durch und die Chance, dass du am nächsten Tag nicht wieder performen kannst, ist leider zu hoch. Und deswegen habe ich diese schöne Sache, dass ich viele Briefe geschickt bekomme. Und die haben mehrere Vorteile. Erstens, ich kann sie lesen, wenn ich mich dazu gut in der Lage fühle. Deswegen liebe ich ja alle traditionelle Kommunikation wie Briefe oder E-Mails. Das finde ich sehr gut. Und deswegen ist das im Tourleben eher auf die Reaktionen im Saal beschränkt. Mhm. Und ich finde im Grunde auch, dass das gut so ist. Denn darum geht's ja. Das heißt nicht, dass mich die Geschichten nicht interessieren. Das ist es nicht. Aber im Grunde ist das, was wir machen. Wir gehen auf die Bühne, dann haben wir unsere gemeinsamen 2,5 Stunden. Deswegen sind wir alle hier, wegen den Songs. Und das ist das, was im Mittelpunkt steht. Nur ist es aber so, dass ich auch natürlich jetzt mehrfach schon erwähnt habe, dass die Musik sozusagen so auch geschrieben ist in diesen Konzeptalben. Aber im Grunde ist das meine Arbeitsweise, dass sozusagen dieses emotionale Zuhause finden, sich wiederfinden, auch mit unangenehmen Dingen beschäftigen, denn es sind ja tatsächlich nicht alles nur Songs über die üblichen Themen. Ich bin verliebt, ich brauche hier einen emotionalen Ausgleich dafür, sondern es geht auch wirklich in Bereiche, mit denen man sich nicht so gerne beschäftigt. Andererseits weiß ich natürlich auch, dass das nicht nur ein Nachteil ist, sondern ganz unstrategisch gesehen, sondern einfach von dem, was man menschlich erwartet. Wenn du ein Publikum möchtest, das sich so tief beschäftigt, dann musst du das Publikum auch aushalten. Dann musst du auch damit leben, dass sich Leute tiefer mit Dingen beschäftigen und dann nachher eben auch diese Tiefe wiedergeben. Und das sind dann auch Menschen, die mir sagen, dass Asp-Alben sie durch schwere Zeiten geführt haben, Trennung oder schwere Krankheit, weil dort diese sich auch solche Dinge widerspiegeln, weil es da viel darum geht, mit dem Prinzip Hoffnung durch schwere Zeiten zu kommen. Und dann ist das ein riesiges Kompliment. Und wenn die Musik sowas bieten kann, dann ist das toll. Und wenn Leute mir dann schreiben, dass ihnen das irgendwie geholfen hat und was für sie bedeutet, dann ist das für mich großartig. Es gibt auch Leute, die sagen, heute gefällt es mir nicht mehr so, aber damals, dieses Album hat mich durch eine schwere Zeit begleitet. Und auch das ist was, das für mich okay ist und dass ich aushalten muss. Denn würde ich immer nur das Gleiche reproduzieren, gäbe es ja auch nur eine emotionale Ebene. Dann gäbe es ja auch wieder nur eine Sache, wo sich Leute wiederfinden können. Und das Gute an Musik ist ja, wenn die Dinge in der Welt sind, dann sind sie auch noch da. Das heißt, man muss sich auch nicht böse sein, wenn man irgendwann sagt, das war eine Zeit von mir, da war ASP für mich alles, heute ist es das nicht mehr. Oder auch umgekehrt passiert es, früher konnte ich damit nichts anfangen und jetzt gibt es hier ein Album, wo ich sage, das hat mich richtig umgehauen, weil es mich in einem Moment meines Lebens erwischt hat, wo ich mich darin wiederfinde. Und dieses sich darin wiederfinden, darum dreht sich bei uns alles.
Du hast es gerade so schön gesagt, dass du ja auch sehr schwere Themen behandelst und das dann auch aushalten musst, dass da eine Fanreaktion kommt. Wo ziehst du die Grenze zwischen künstlerischer Freiheit und Verantwortung gegenüber dem Publikum?
Eins steht natürlich über allem. Es wird bei uns keine Glorifizierung von Dingen geben, die den Mensch zum Aufgeben in ihrer Situation auffordern. Es ist alles, was irgendwie die Glorifizierung von Suizid zum Beispiel angeht, dafür sind wir die Falschen. Und ich mag es auch nicht. Ich mag es auch persönlich nicht. Gibt natürlich Themen, die sozusagen auch mit so Gedankenspiele zulassen und wie viel Freiheit darf der Mensch haben, das ist was anderes, aber die Glorifizierung von Gewalt gegen andere oder sich selbst, die ist für mich ein Tabu. Und da noch mehr heute als in den Anfangstagen, wo ich auch sagen muss, auf den ersten Alben sind schon missverständliche Dinge, wo ich mir wünschen würde, ich hätte sie klarer gemacht. Also Stücke wie Teach Me War gibt es zum Beispiel, die eigentlich mit so einer leichten SM-Ästhetik spielt und die für mich, als ich es damals geschrieben habe, ganz klar zu verorten war, wo die hingehört und wie spielerisch das alles ist, wo ich aber auch verstehe, wenn heute Leute sagen, also was hast du dir dabei gedacht? Nun ist es natürlich so, dass man nach 25 Jahren fällt es einem auch schwer, zu allem eine Anleitung beizulegen. Also bitte diesen Song, ne, fragen Sie Ihren Arzt oder in der Apotheke, lesen Sie die Packungsbeilage. Das ist so nicht immer machbar. Und ich versuche das heute noch so ein bisschen besser zu machen, weil ich auch merke, dass das Publikum ist sehr viel breiter geworden. Wir haben früher in einer Szene funktioniert, wo auch viele Dinge nicht ausgesprochen werden mussten, weil alle wussten, worum es geht. Und das haben wir heute so nicht mehr. Ist natürlich auch, bin auch froh darüber, dass wir nicht in dieser Schublade so drin verhaftet sind. Aber wir machen uns heute Gedanken, wie gehen wir mit zwei oder mehrdeutigen Dingen auch um? Also man muss sich wirklich auch überlegen, heutzutage, ob man Triggerwarnungen auf Alben packt, wenn man sich mit gewissen Themen beschäftigt. Nicht deswegen, weil es modern ist oder weil es eine Erscheinung ist und alle sagen, also ich halte nichts davon zu sagen, die Leute sind heute alle so doof, du musst denen wirklich, du musst die warnen. Ich meine, wenn du dir einen Horrorfilm im Kino anschaust und dich dann nachher drüber wunderst, dass du dich gruselst, dann tut es mir leid. Das ist dann einfach auch, es gibt auch Eigenverantwortung. Und wenn man sich jetzt ein ASP-Album schon allein vom Cover her anschaut und dann erwartet, dass das irgendwie alles ganz seicht und unkompliziert und vor allem unproblematisch ist, dann hat man vielleicht auch nicht so weit gedacht. Aber man muss sich das heute überlegen, was kann einfach auch missverständlich sein, weil wir nicht mehr diese klaren Informationslagen haben. Wir beschäftigen uns heute mit ganz anderen großen gesellschaftlichen Themen, vor denen ich auch schon seit Jahrzehnten warne, dieser Schritt zum Postfaktischen hin, wo eigentlich kein wissenschaftlicher Konsens mehr akzeptiert ist, wenn man bestimmte Narrative durchsetzen möchte. Das ist alles fürchterlich, fürchterlich kompliziert, anstrengend. Und diese Verantwortung, nehme ich auch wahr heute. Aber am Ende sage ich auch oft Eigenverantwortung über diese Überkontrolle. Ich bin nicht für alles verantwortlich, denn am Ende, ganz ehrlich, wen interessiert das? Das ist Kunst. Wen interessiert das? Ich bin kein Politiker, ich bin kein niemand, der die Gesellschaft größer prägt, sondern ich mache Kunst und die Leute sollen nachdenken dadurch. Sie sollen inspiriert werden, über ihr Leben nachzudenken und nicht einer Regel zu folgen oder einem Gesetz. Und dann muss ich aber auch diese Eigenverantwortung natürlich für selbstverständlich halten.
Und wir sind ja so bei dem Thema Verantwortung. Und ich bin immer der Meinung, sozusagen Künstler, oder anders gesagt sozusagen, du hast vor vielen Jahren was gemacht, wo ich mir wünschen würde, dass mehr Künstler so eine Form nutzen würden. Und zwar ist mir sozusagen, als ich die Folge hier vorbereitet habe, ein Thema ins Gedächtnis gekommen, dass du vor vielen Jahren mal einen offenen Brief an Festivalveranstalter geschrieben hast, weil die eben auf ihrer Camping-Park-Ticket da was abgebildet hatten, also es war ein NS-Symbol und du hast dich sozusagen ganz klar, ganz offen davon distanziert und das finde ich ganz großartig. Also ich finde das wirklich stark, sowas sehr offen zu tun. Und wie war das damals für dich, diesen offenen Brief zu schreiben und vielleicht auch, was hat das mit dir gemacht?
Also eins war es vor allem, es war sehr lehrreich. Es war etwas, das, ich habe das Jahr jetzt nicht mehr parat, aber es muss vor 2010 gewesen sein. Das heißt, es hat schon viele Jahre auf dem Buckel und ich werde heute noch darauf angesprochen. Und zwar positiv, aber auch sehr negativ, weil das ist jetzt nicht so, dass alle, die sich für dieses Festival entscheiden oder so, jetzt irgendwie politisch auf der falschen Seite von meiner Warte aus stehen. Das ist nicht das, sondern dass allgemein dieser große Irrtum herrscht, je nachdem, worauf der Hörer Bock hat, der Fan Bock hat, Musik, Kunst solle nicht politisch sein. Das ist völliger Unfug. Politik ist ja nicht davon abhängig, welche Parteien wir wählen, sondern was für ein Leben wir führen. Und da ich einfach der Meinung bin, dass ein demokratisches Miteinander die für mich bessere Lösung ist, als zum Beispiel in einer Autokratie oder in einer Diktatur zu leben, dann hat das nicht was damit zu tun, dass wir über verschiedene Sichtweisen mit einem bestimmten Etikett sprechen, sondern es geht um die Art, wie wir miteinander umgehen. Und Kunst hat unfassbar viel damit zu tun, wenn nicht alles damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Denn unsere Themen sind doch immer Emotionen, Umgang, miteinander. Und ich halte das für grundsätzlich unmöglich. Natürlich kann man sich so und so bedeckt halten und nicht sich auf eine Seite schlagen als Künstler und sagen, so wie es mir geht es heute mittlerweile natürlich auch so, dass ich diese grundsätzliche Einteilung von links, rechts, die sind schwieriger geworden, weil das politische Spektrum sich ganz anders entwickelt hat. Das sind aber Entwicklungen, die wo man einfach bestimmte Bilder auch vor 25, 20 Jahren noch ganz anders gewichtet hat. Aber das liegt nicht darum, dass wir damals alle falsch gelegen haben mit unserer Weltsicht oder mit unserer Einordnung, sondern dass eben sich das Große und Ganze sehr stark entwickelt hat. Dass wir in ganz anderen Kommunikationsstrukturen und natürlich Informations- und Desinformationsstrukturen leben, dass es gar nicht mehr reicht, die großen Schubladen aufzumachen oder vielleicht die zu großen Schubladen aufzumachen. Es geht da um viel einfachere Sachen. Sind wir noch in der Lage, irgendwie Einordnungen zu treffen, wie was bedeutet es, ein guter Mensch zu sein? Was bedeutet ein friedliches Miteinander? Was bedeutet es, wo wollen wir eigentlich stehen? Wie wollen wir miteinander leben? Und obwohl diese Etikettierung und schwieriger geworden ist und ich das grundsätzlich nicht so empfinde, dass Kunst davon überhaupt frei sein kann, habe ich damals auch gelernt, wie schnell man wirklich auch mal ein Drittel seiner Hörerschaft gegen sich aufbringen kann, weil die sich anders entscheiden. Und weil die sagen, für mich spielt das keine Rolle, ich möchte auf dieses Festival gehen, egal wo die politisch stehen. Das kann ich nicht. Denn ich bin kein Besucher. Ich halte es schon für grenzwertig. Denn wenn man Leute unterstützt durch seinen Ticketkauf, dann weiß man auch nicht, wen man noch so unterstützt, wenn es da offene Fragen gibt. Aber natürlich habe ich mich damals, also nein, nicht ich, sondern wir haben uns dann im Endeffekt gegen eine Sache gestellt, haben sie boykottiert und das, obwohl wir wussten, dass es ganz, ganz, ganz vielen unserer Hörer ein sehr wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist. Auf dieses Festival gehen sie gerne, sie lieben es, sie lieben das Miteinander und das war für uns ja auch so. Und das nicht mehr mittragen zu können, war ja auch nicht ein Statement. Das war auch nicht der offene Brief, sondern der offene Brief war sozusagen schon sehr weit nach einem Prozess, wo wir einfach nur wissen wollten, ist das ein Versehen? Sag mal, spielt ihr da mit einer Symbolik, die einfach nicht so und wirklich nicht okay ist? Um was geht es hier eigentlich? Und dass uns diese Frage nach mehreren Wochen des Hin und Hers nie auf eine Weise beantwortet wurde, wo wir sagen konnten, okay, damit können wir leben. Das war eigentlich das große Problem, das Statement und sozusagen. Es wurde dann im Grunde immer verharmlost, und es wurde auch nicht entschuldigt, sondern es wurde darüber angefangen, ob das in Ordnung ist, dass man das nicht vielleicht doch benutzt. Und über sowas diskutiert man gerne und darüber sollte man auch sprechen. Wenn aber gesetzlich schon vorgesehen ist, dass man das nicht darf, dann braucht man diese ganzen Schritte dahin nicht machen. Denn was die schwarze Sonne angeht, gibt es eine ganz klare Zuordnung. Trotzdem kann es sein, dass man es im künstlerischen Bereich zitiert. Ich erinnere an die Punk-Szene in den 70ern, die ja dann auch das Hakenkreuz sozusagen in der Überprovokation benutzt hat. Aber wir reden hier nicht von Künstlern. Wir reden hier von einem Konzertveranstalter, der über die Jahre auch immer wieder aufgefallen ist, mit solchen Dingen einfach zu spielen. Und ich glaube, die Frage danach, die war das Entscheidende für uns und das endgültig, die Entscheidung, die wir treffen mussten, war ja dann eigentlich auch daher nicht anders möglich, weil es keinen Konsens gab, weil es keine Verständigung darüber gab. Und die wurde auch nicht versucht herzustellen, außer über die Verharmlosung, dass im Grunde wir uns mal nicht so anstellen sollen, das könne man so ja mal machen. Und eigentlich käme dieses Symbol ja wo ganz anders her. Ja, natürlich. Natürlich haben die Nazis damals auch nicht alles nur erfunden, sondern auch benutzt. Was soll ich mit so Aussagen anfangen? Was soll ich mit solchen verharmlosenden Aussagen denn für meine Haltung ableiten? Und dann kam das so, wie es kam. Dann haben wir gesagt, wir werden da nicht dran teilnehmen, werden das auch in Zukunft nicht machen, bis es geklärt ist. Mhm. Und geklärt wurde es dann nicht.
Ich finde es wahnsinnig stark und ich denke häufig, dass sozusagen mehr Künstler so explizit Stellung beziehen sollten. Also, weil, wie du das gerade gesagt hast, ne, also Musik ist halt, kann nicht unpolitisch sein, also weil wir einfach auch alle Werte in uns tragen. Und da sind wir wahrscheinlich auch wieder an so einem kommerziellen Punkt irgendwo, dass man sich vielleicht auch, dass man gewisse Dinge auch spielt oder toleriert, weil man eben Geld verdienen möchte.
Schwer. Also, erstens, wie gesagt, das, wenn ich das Jahr jetzt noch parat hätte, aber es muss vor 2010 gewesen sein, so viel weiß ich. Und ich denke, zum einen ist es das, dass wir heute noch mal anders unsere Fronten klären als damals. Diesen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass sowas nicht in Ordnung ist, auch diesen Bereich haben wir längst verlassen. Die Relativierung von solchen Themen hat längst ganz andere Formen angenommen. Wir haben eine viel breitere Akzeptanz dafür, dass man solche Dinge durchaus tun kann und dass man auch nicht einheitlich auf eine gewisse Lebenseinstellung haben muss, dass auch diese Tendenzen, die da sind, auch ein grundsätzlich nicht demokratisches Leben in Ordnung zu finden oder zu bejubeln, ein weniger freiheitliches Leben, das hat sich ja seither nochmal drastisch verändert. Das wurde viel befeuert, auch über einfach neue Funktionen, die damals noch gar nicht so so stark in Benutzung waren. Das ist Social Media und das ist aber natürlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, so dieses Verlassen des Faktischen. Und ich fürchte, wenn ich diese Entscheidung heute wieder fällen müsste, würde nichts anderes dabei rauskommen, aber die Auswirkungen wären noch viel dramatischer. Und ich kann auch verstehen, wenn Kollegen sagen, okay, ich muss mich hier wirklich gut, wirklich entscheiden, verpasse ich durch meine oder unsere Haltung meiner kleinen Karriere einen so krassen Knick, dass ich nicht mehr dazu stehen kann, was ich eigentlich für eine Haltung habe. Und das kann ich nachvollziehen. Ich kann es nachfühlen. Ich kann es nicht so leben, weil ich dann immer für mich gesagt habe, dann lasse ich das lieber. Wenn ich nicht so viele Leute im Publikum zusammenscharen könne, die alle Bock haben auf ein friedliches Miteinander, das für Vielfalt steht und für harmonisches Miteinander, das auch nicht immer nur Sündenböcke sucht, sondern auch versucht, irgendwie Werte zu leben, dann würde ich lieber nicht mehr weitermachen. Aber diese Entscheidung ist natürlich hart. Und je mehr es sich auf der einen Seite in der Wertschöpfung für die Künstler, was ein riesiges Thema ist, womit willst du heute noch Geld verdienen? Und dann kannst du durch deine Haltung vielleicht auch noch irgendwie die paar letzten Käufer vergraulen. Das ist sicher nicht leicht. Und ich möchte auch noch mal sagen, dass diese Zeit, in der das so war, wir haben uns damals nicht hingestellt und haben gesagt, ihr habt hier einen Fehler gemacht, ihr habt hier ein Symbol benutzt, das geht gar nicht, wir sind raus. Sondern wir haben das getan, was ich heute so sehr vermisse. Wir haben versucht, Kommunikation herzustellen und uns auszutauschen und darüber tatsächlich zu sprechen. Und das Ergebnis davon, das war das Problematische an der Sache, weil wir da durch diese sehr relativierenden Aussagen erst richtig gesehen haben, dass da ein Problem ist. Und sonst hätte auch anders ausgehen können. Man hätte auch sagen können, okay, das war uns so nicht bewusst. Danke, dass ihr uns darauf aufmerksam habt. Kann ja mal passieren. Aber sowas nicht. Und mittlerweile denke ich, ja, ich kann dazu heute immer noch stehen, ohne Probleme. Aber man muss auch aufpassen, dass nicht nur das über das gesprochen wird, was eigentlich das Ergebnis war, sondern was der Prozess war, was für uns so entscheidend war, für mich heute noch entscheidend ist.
Vielen Dank, lieber Asp, dass du uns da so mitgenommen hast und dass du da so offen drüber gesprochen hast. Ich würde sagen, wir wenden uns erstmal auf freudigeren Dingen zu.
Auch das wird wieder nicht alle glücklich gemacht haben und ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht meiner kleinen Karriere wieder so diesen Knick verpasst habe. Aber na gut.
Aber sozusagen, was glaube ich deiner Karriere auf keinen Fall einen Knick verpassen wird, ist, du bist Ende September endlich wieder auf Tour und wirst sozusagen im Real Life die Magie erwecken, nämlich im Rahmen der Mehr denn je Tour. Und meine Frage wäre jetzt so, wann beginnt eigentlich für dich diese Planung für so eine Tour?
Die hat begonnen, würde ich mal sagen, vor einem Jahr. Das war vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Wir haben festgestellt, dass sich die Organisationsstruktur, die eine Band wie Asp mitbringt, dass die für das, was heute im Bereich Konzerte, Entertainment überhaupt, alles, was mit Clubs, alles, was mit Konzerthallen zu tun hat, alles, was man da aufführen kann, alles, was man braucht, um unterwegs zu sein, da hat sich die Lage so zugespitzt, dass im Grunde das nicht mehr so gut zu dem passt, was ich zur Verfügung stellen kann. Weil, wie ich ja auch schon immer gesagt habe, habe halt sehr viele Jobs. Damit das überhaupt funktioniert, habe ich bei der Band sehr viele Jobs und die Organisation und die Planung von diesen Konzertreihen, die liegt auch sehr stark bei mir, bevor ich das dann unserer Booking-Agentur in die Hand gebe und sage, das haben wir vor, dafür brauchen wir jetzt ein passendes Konzept. Und auch hier ist es so, dass wir mittlerweile einfach erleben, was früher ein totaler Vorteil war, ich konnte viele Jahre vorausplanen, weil ganz klar war, in diesem Jahr möchte ich dieses Album veröffentlichen, dann ist der Turmzyklus dran, vorher ist das dran und ich bin ein sehr strukturierter Mensch und ich bin dann auch sehr fleißig und kann das abarbeiten. Und das hat aber nicht mehr die gleiche Wirkung durch die Veränderung Konzertbranche einfach, weil die Leute einfach, und das soll auch völlig ungewertet und nicht irgendwie böse klingen, es hat sich einfach verändert, das Ausgehverhalten. Wir konkurrieren heute als Musiker mit einer Million andere Entertainment-Möglichkeiten, die nicht nur uns auch Konkurrenz machen, sondern natürlich auch ihre Berechtigung haben, weil die Leute das gern machen und die müssen natürlich auch ihre unglaublichen 15 Euro Netflix-Gebühren und so, die müssen die auch abglotzen. Ist so. Da muss man auch gebührend dann weggucken, sonst geht das nicht auf. Das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt und zynisch, aber es gibt eben viele Dinge, und wir merken, und alle Bands merken das, die Leute gehen nicht mehr so oft auf Konzerte. Das verändert was. Und die Leute, die überhaupt noch gerne auf Konzerte gehen, die haben aber auch ordentlich Arbeit und sagen vielleicht heute auch, früher bin ich mittwochs auf Konzerte gegangen, heute mache ich das nicht mehr. Und das ist nur ein Puzzlestück von vielen anderen, die mittlerweile dafür sorgen, dass sich die Situation verändert. Sie verändert sich auch durch Kostenexplosion, die wir alle erleben. Transport ist teurer, und wenn das ist natürlich im öffentlichen Bereich, ist das genauso zu spüren, aber es ist ganz stark bei dem zu spüren, was wir da machen. Und wir merken einfach, dass dieses lange Vorausplanen, worin ich immer gut war, was ich immer gerne gemacht habe, das ist gar nicht mehr der richtige Schlüssel, weil sich die Dinge viel schneller verändern, als ich das machen könnte. Und hier war es wichtig, dann irgendwann vorauszuplanen und auch einfach mal zu sagen, wir müssen aus diesem Hamsterrad raus. Wir sagen Dinge zu. Wir sagen Dinge zu, die mittlerweile so ein hohes Risiko haben, dass wir im Grunde viel mehr absagen müssten. Wenn etwas kein wirtschaftlicher Erfolg ist, müsste man Konzerte absagen. Wir tun das, wenn überhaupt, nur im allergrößten Notfall, wenn irgendwas ganz, ganz schwierig in Gefahr gebracht wird. Ansonsten versuchen wir, Dinge auch durchzuziehen, wo wir dann mit dem wirtschaftlichen Ergebnis einfach mal leben. Aber wenn sich das häuft, weil dann muss man anders drüber nachdenken, anders reagieren und einfach auch mal stehen bleiben, sich umschauen, wie können wir das anders machen. Und ob wir da gute Wege gefunden haben, das werden wir sehen. Aber wichtig war jetzt erstmal auch diesen Mut zur Pause zu haben, auch wenn das, wie gesagt, nur 10 Monate sind. Aber für uns schon interessant, irgendwie mal ein Jahr lang werden wir gar kein einziges Festival spielen. Das fühlt sich einfach deswegen schon merkwürdig an, weil wir das sehr selten bisher gemacht haben. Und das war schon klar, als dann die Höllenfahrt und die davor waren die dunkelromantischen Mainächte, und wir haben in noch mehrere Festivals gespielt, und das waren alles schöne Konzerte. Das waren alles tolle Konzerte, und bei vielen dieser Konzerte habe ich Geld mitgebracht am Ende. Und bevor ich da jetzt in irgendeine größeres Lamento verfalle, das soll dafür gar nicht da sein, sondern ich sage einfach, viel schlimmer als das ist, dass ich keine Zeit mehr habe, Songs zu schreiben. Weil in der Zwischenzeit all diese Reaktionen auf die sich schnell veränderte Situation in der Live-Branche, das erfordert natürlich von uns auch immer, dass wir flexibel sind, dass wir auch Pläne mal kurzfristig irgendwie ein bisschen umgestalten. Aber das saugt Energie. Das macht Lebenszeit kaputt, die ich dringend eben auch mal für andere Sachen bräuchte. Und deswswegen versuchen wir auf der einen Seite jetzt sehr früh zu planen und unterwegs so flexibel wie möglich zu sein. Ob das gelingt, werden wir auch sehen. Aber die Merdenier-Tour, die musste. Es gab so einen Startschuss, wann das irgendwie passieren muss, und das musste klar gemacht werden. Gehen wir diesen Weg? Wagen wir diese Pause, damit man sich auch versuchen kann, teilweise neu aufzustellen, vielleicht auch ein bisschen drüber nachzudenken, wie weit man bei einer Tour jedes Mal einen Aufwand betreibt, der in keinem Verhältnis mehr steht. Worauf, und ganz klar, worauf können wir verzichten an liebgewonnenen Dingen, damit wir weiter diesen Kontakt mit unseren Fans haben dürfen. Und das wollen wir natürlich. Und deswegen schauen wir in jedes Detail, wie können wir noch effizienter werden, wie können wir noch besser werden, wie können wir auch einfach sparen, um diesen Traum weiter zu verfolgen und wieder vielleicht sogar noch ein Stück weit näher zu den Leuten zu kommen. Es gab einen Riesenaufschrei, als die Merdenier-Tour jetzt bekannt wurde, weil einfach manche Städte nicht dabei sind. Und da blutet mir natürlich das Herz, weil ich sage, in all diesen Städten spiele ich natürlich für mein Leben gern. Ich liebe es. Das sind tolle Städte. Aber viele davon haben wir in den vergangenen Jahren sehr, 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 sehr regelmäßig bespielt. Und irgendwann entstand dadurch natürlich auch so ein bisschen die Situation, dass nicht unsere wirklich Hardcore-Fans, die kommen sowieso, und da bin ich auch dankbar, aber dass jemand vielleicht auch aus der zweiten Reihe sagt, ich muss jetzt wirklich nicht alle halbe Jahr ASP sehen. Und wenn die Zahlen dann so ein bisschen runtergehen, dann muss man einfach sagen, okay, wir müssen schauen, dass wir das anders machen. Und so versuchen wir vielleicht in der Zukunft wieder ein bisschen mehr in die Breite zu gehen, nicht immer die gleichen Städte zu spielen, damit auch nicht immer die gleichen Menschen, ich gebe das zu, immer reisen müssen. Denn es hat sich so ein bisschen eingebürgert, was so die Hochburgen sind, die man verlässlich oder einigermaßen verlässlich spielen kann, und alle anderen müssen dahin kommen. Und wir wollen das wieder ein bisschen breiter fächern, damit auch mehr Leute vielleicht wieder die Gelegenheit haben können. Und dazu muss man dann auch mal sagen, okay, dieses Jahr wird es mit uns leider nichts, auch wenn uns das Herz blutet, aber wir kommen bestimmt ein anderes Jahr dann wieder gerne. Und das ist so der Plan. Und mehr denn je ist so, dass die erste Tour, wo wir sagen, das ist das erste Puzzlestück, wo wir hoffen, dass wir so ein bisschen anderen Rhythmus hinbekommen. Und ich denke, dass das ein guter Plan sein könnte und dass der hoffentlich nachher auch aufgeht und alle noch Lust darauf haben.
Lieber Asp, ich drücke dafür ganz fest die Daumen.
Du siehst mich auch so ein bisschen rudern bei diesem Thema, ne, weil auf der einen Seite plant man voraus. Wenn ich aber heute schon sagen würde, wir haben für das Jahr danach, kommen wir in die und die Stadt, so ist es nun auch wieder nicht, sondern man muss das jetzt auch beobachten, um dann im richtigen Moment zu sagen, okay, ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Und das ist gar nicht leicht, weil wir sind nicht die einzige Band, die spielen möchte.
Genau, das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, so schade, wie das ist.
Ja, wären wir doch nur mal allein, dann würde jeder kommen. Nein.
Gut, lieber Asp, vielen Dank für diesen offenen Einblick in das Live-Herz von Asp, in die besonderen Momente, in die Verantwortung auf der Bühne und davor und in die enge Verbindung zur Community. In der nächsten Episode wird es dann nochmal ein Stück persönlicher. Wir sprechen über Brüche, Krisen und Neuanfänge und damit auch über Erschöpfung, kreative Zweifel und darüber, wie Wandel neue Energie freisetzen kann. In diesem Sinne, bleibt neugierig und seid gut zueinander. Mein Name war es und wird es immer sein, Diana Hainbucher. Ich hatte die Ehre, Asp hier durch diese kleine Sonderepisode von Metal.de zu führen und über die Magie des Live-Moments zu sprechen. Vielen Dank dafür, Asp.
Ich bedanke mich, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Macht's gut.